Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral und heute wieder mit unserem Format, dem Corporate Sustainability Briefing und damit, ja, eigentlich fast schon wie immer, mit Alexandra und mir. Moin Alex, wie geht's dir?
Guten Morgen, mir geht's wunderbar, die Sonne scheint. Heute sind 17 Grad in Hamburg angesagt.
Och, endlich.
Die kleinen Kokosse kommen aus der Erde und mir geht's gut.
Das freut mich. Ja, das ist schon erstaunlich, was Sonne mit einem macht, wenn sie dann nach langer Zeit endlich mal wieder da ist, ne? Ich hoffe, es bleibt sonnig. So hier im Podcast-Raum. Legen wir mal los, Alex.
Es geht so. Ich starte wie immer mit den News des Monats und ich habe die Heizungsgesetz-Thematik mal nicht hier mit reingenommen, aber die wären natürlich die ersten News, die hier die Laune direkt runterziehen. Aber wir starten mit Omnibus auch nicht besser, denn seit diesem Dienstag ist es jetzt beschlossene Sache. Also knapp ein Jahr nach der Verkündung. Die EU-Mitgliedstaaten haben das Omnibus-Paket 1 endgültig gebilligt. Das heißt, CSRD und CS3D sind stark abgeschwächt. Und über die Zahlen haben wir ja zu Genüge gesprochen, aber wir sprechen bei der CSRD wirklich über minus 90% der Unternehmen, die vom ersten Entwurf der CSRD berichtspflichtig gewesen wären. Und die Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetze gelten nur für die sehr großen Firmen ab 2029. Und die verpflichtenden Klimatransitionspläne wurden auch gestrichen. Das ist schon echt krass, aber nicht verzagen. Was sagt unsere liebe EZB dazu? Also die Banken, die sind auf Zack und deswegen hier direkt eine Good News hinterher. Und zwar die EZB hat wirklich mal wieder kritische Stellungnahme zu diesen geplanten vereinfachten Nachhaltigkeitsberichtspflichten abgegeben. Und sie sagt, diese angestrebten Erleichterungen führen wirklich dafür, dass die Transparenz für Finanzakteure erheblich geschmälert wird. Und sie sagt auch oder betont in ihrem Paper, dass qualitativ hochwertige, vergleichbare ESG-Daten für die Einschätzung von Risiken im Finanzsystem entscheidend sind. Und die fordern natürlich, ne, dass man einfach ein Gleichgewicht hält zwischen Verhältnismäßigkeit und Transparenz, um diese Stabilität des Finanzsystems nicht zu gefährden. Und diese Position steht im deutlichen Kontrast zu dem, was jetzt passiert ist. Also das Paper wurde ein paar Tage vor der finalen Entscheidung des Omnibus veröffentlicht. Und viele Menschen in der Politik und Wirtschaft sehen dieses Omnibus-Paket ja wirklich als Entlastung. Und die EZB spricht wirklich dagegen und sagt, wir bringen uns hier echt in Gefahr, wenn wir das nicht so durchsetzen, wie es mal geplant war. Oder zumindest einen Teil durchsetzen, vor allem die Klimatransitionspläne. Ja, und dann habe ich noch ein Zitat hier eingefügt von Irene Hemschirk oder was auch immer, Head of Climate Change Center bei der EZB. Sustainability information is not a nice to have. It provides important insights in the risk and resilience of corporates as well as investment opportunities and how corporates are preparing for the future. Punkt. So, und dann die News 3 des Monats passen sehr gut dazu, denn 2025 wurde es verabschiedet und jetzt ist es verpflichtend. Seit Januar 2026 verpflichtet die EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Banken dazu, ESG-Risiken systematisch in ihre Kreditbewertungsprozesse zu integrieren. Dies hat unmittelbare Auswirkungen natürlich auf die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen. Unternehmen mit guter ESG-Performance profitieren potenziell von besseren Kreditkonditionen und Unternehmen mit hohem Nachhaltigkeitsrisiko müssen mit erhöhten Kapitalkosten rechnen. Wir haben das ja auch schon häufig jetzt erwähnt, aber ich finde, es ist immer wieder wichtig, das zu sagen, denn Nachhaltigkeit ist ein hartes Finanzierungskriterium und wer noch keine Dateninfrastruktur aufgebaut hat und vor allem ein Nachhaltigkeitsprogramm, ein wirksames, der sollte das jetzt priorisieren, auch hin oder her mit oder ohne Omnibus oder CSRD oder CS3D.
Ja, man sieht ja wieder da auch die führende Bank in der EU sozusagen da ja auch eine Stellung bezieht. Ne? Und ich glaube, daran darf man sich durchaus orientieren.
Definitiv. Dann hat die EU erstmals einen freiwilligen Standard zur permanenten CO2-Entnahme verabschiedet. Und das ist eine wichtige Entwicklung für die Carbon Removal Märkte. Ich möchte jetzt gar nicht in diese Diskussion reingehen, ist das jetzt gut oder nicht, sondern einfach als Information, als News, dass das passiert ist diese letzten Wochen. Und für berichtspflichtige Unternehmen eröffnet sich damit neue Möglichkeiten zur Integration von Carbon Removals in ihrer Klimastrategie. Und das ist für einige Unternehmen ja auch ein wichtiger Baustein für die Erreichung von Net-Zero-Zielen. Ich glaube, erst diese Woche habe ich auch von Microsoft wieder eine Headline gelesen, dass die da relativ investieren. Gut, es gibt jetzt auf jeden Fall diese Standards. Dann, ich habe diese News mal eingefügt, weil man bei diesem Hamburger Winter glauben könnte, es gibt diese Klimaerwärmung nicht. Es war für mich sehr kalt die letzten Wochen und das ist natürlich falsch. So, CO2-Wachstumsrate erreicht historischen Höchststand und aktuelle Daten zeigen, dass das, ja, dass diese Wachstumsrate, diese CO2-Wachstumsrate einen neuen Rekordwert erreicht hat. Und gleichzeitig bestätigt das Copernicus Climate Change Institut, dass der Dezember 25 der fünftwärmste jemals gemessene Dezembermonat war. Und der lag mit 13,15 Grad 1,42 Grad über dem vorindustriellen Niveau.
Krass.
Und diese Daten unterstreichen einfach auch nochmal die Dringlichkeit ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen. Nicht nur auf politischer Ebene, aber auch dort, sondern auch natürlich auf unternehmerischen Ebenen. Vielleicht springen wir zum Low des Monats, weil das gerade so gut passt. Ich habe eigentlich das High gehabt.
Gut.
Aber ich wenn wir dieses Low loswerden, nämlich es geht natürlich um unseren lieben Herrn Bundeskanzler Merz. Und der hat auf einem Wirtschaftsgipfel in Antwerpen Mitte Februar für eine Reform der CO2-Bepreisung in Europa sich ausgesprochen oder zumindest gesagt, wir sollten noch mal ein bisschen das Ding nach hinten verschieben. What? So. Zur Einordnung, wir sprechen ja über den ETS und der funktioniert nach dem Prinzip Cap and Trade. Also die EU legt eine Obergrenze für Emissionen fest. Unternehmen müssen sich für jede ausgestoßene CO2-Tonne ein Zertifikat holen. Die Menge der Zertifikate sinkt über die Zeit und damit steigt halt der Druck zur Dekarbonisierung. Das bedeutet für Unternehmen, dass jede Reformdiskussion Investitionsentscheidungen beeinflusst, Energiepreise und Klimapläne. Und Wirtschaftsvertreter und einzelne politische Stimmen, wie zum Beispiel auch unser Kanzler, fordern halt eine Reform, weil steigende CO2-Preise die europäische Industrie in Anführungsstrichen belasten und Wettbewerbsnachteile befürchtet werden. Und es steht ja jetzt diese geplante Ausweitung des ETS an. Also ETS 1 läuft ja schon seit Jahren und jetzt soll es ausgeweitet werden auf Verkehr und Gebäude. Und da ist natürlich die Lobby ganz, ganz stark und sagt, hey, bitte verschieben, denn das würde jetzt 2027, 2028 starten. Und da finde ich Dr. Katharina Reuters Kommentar vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft wirklich sehr stark, denn die sagt, wer Wettbewerbsfähigkeit ernst meint, darf die Spielregeln nicht ständig in Frage stellen. Sie begrüßt, dass Merz den Emissionshandel als Innovationsmotor beschreibt, also es sei ein wichtiges Signal, aber mit seinen Äußerungen spreche er dem Teil der energieintensiven Industrie aus der Seele, die die Transformation auf die lange Bank geschoben haben und er verprellt all die Unternehmen, die in den vergangenen Jahren auf Grundlage politischer Leitplanken investiert haben.
Ja, das ist schon ein starkes Stück. Jetzt kenne ich die genaue Timeline hier nicht, aber ich meine, in den USA haben wir ja das auch, dass dieser Grundsatz, ne, der seit 2009 herrscht, dass Treibhausgase wie CO2 die öffentliche Gesundheit gefährden, der die Grundlage bildet für ganz viele Vorschriften in Richtung Klimaschutz, gekippt worden. So. Und das ist ja gruselig, so.
Ja, und dieser Emissionshandel ist einfach so ein starkes Instrument und ETS 1 funktioniert. Also es ist halt belegt und wurde gut angenommen und ist natürlich auch ausbaufähig, aber es ist wirklich ein starkes Stück wieder. Ja.
Ach, dann freue ich mich jetzt aufs High.
Ja, da musste ich tatsächlich an unseren tollen Meetup-Speaker Axel Berger denken von Haniel, der uns Ende Januar ja mit wirklich mit beeindruckenden Beispielen gezeigt hat, wie Sustainable Business Innovation funktioniert. Und jetzt habe ich diese News hier gefunden, und zwar, dass Volkswagen Zwickau zum Zentrum der Kreislaufwirtschaft erkoren hat. Und der Konzern baut sein Werk hier im sächsischen Zwickau strategisch um. Neben der bisherigen Produktion von E-Autos entsteht nämlich dort ein neues Geschäftsfeld für systematisches Fahrzeugrecycling und Kreislaufwirtschaft. Und ab sofort werden in Zwickau nicht nur Fahrzeuge produziert, sondern auch zerlegt, Bauteile geprüft, Rohstoffe und Komponenten zur Wiederverwendung zurückgewonnen, etwa zur Nutzung in Gebrauchtwagen oder zur Rohstoffrückgewinnung. Und ein stufenweiser Ausbau sieht so vor, dass die Anlage bis 2030 eine Kapazität von bis zu 15.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen soll. Also echt toll. Und das Geschäftsfeld, was da neu eröffnet wurde, ist Teil einer strategischen Neuausrichtung. Und ja, hier will Volkswagen einfach eine Robustheit gegen volatile Rohstoffmärkte gewinnen und auch eine langfristige Wertschöpfung sichern. Und das, finde ich, ist doch echt mal erwähnenswert und schön zu sehen, dass hier auch in neuen Geschäftsmodellen gedacht wird.
Absolut. Ja, dann kommen wir zu unserer neuen Kategorie, Alex. KI und Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigkeitsmanagement. Was hast du uns in diesem Monat mitgebracht?
Ja, neben dem ganz kurzen Werbeblock für unseren großartigen Workshop im April, KI für Nachhaltigkeitsmanagerinnen, der auch schon ganz gut besucht ist, also schnell noch ein Ticket sichern hier in Hamburg und noch ein langes Wochenende dranhängen, möchte ich eigentlich natürlich euch, lieben Hörerinnen, verkünden, dass jetzt sogar eine Warnung von der UNESCO kam, und zwar auf dem Adopt AI Summit in Paris. Und dort betonte die UNESCO die Notwendigkeit international abgestimmter Standards, damit KI verantwortungsvoll, energieeffizient und nachhaltig entwickelt und eingesetzt wird. Und gefordert wird von der UNESCO eine enge Verzahnung von KI-Governance, Klimapolitik und Nachhaltigkeitszielen auf staatlicher sowie auf unternehmerischer Ebene. Und genau da liegt aus meiner Sicht aktuell die Lücke. Denn viele Unternehmen diskutieren KI vor allem als Effizienz- und Produktivitätsthema. Ist auch richtig so, also sehr sinnvoll, aber noch zu selten als eigenes Nachhaltigkeitsthema mit Verantwortlichkeiten, messbaren Impact-Kennzahlen und Co. Und fand ich jetzt sehr spannend, dass auf so einem wichtigen Event eine so wichtige Organisation das zu ihrem Thema gemacht hat. Hat mich auf jeden Fall ja beeindruckt und passt perfekt in unsere neue Kategorie.
Total cool. Ja, ich freue mich, hier weiter reinzudrillen, Alex. Danke wie immer für das ausführliche Update. Und dann sprechen wir uns schon in wenigen Wochen wieder hier im Format.
Das machen wir. Ich freue mich drauf.
Bis dann. Ciao.
Ciao.